Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit meiner wunderbaren Zwillingspartnerin, die mir gegenüber sitzt.
Angie, hi.
Und mit mir, Nicole Staudinger. Wie schön, dich zu sehen, Angie.
Dito.
Gibt's was Neues?
It's summertime.
Ja, das ist doch wunderbar.
Summertime? Sommerloch gibt's nicht mehr, ne? Gibt's noch ein Sommerloch, ein berufliches?
Also für uns nicht.
Nee, gibt's auch nicht mehr. Weiß nicht, das letzte
Ferien
Mal.
Ferien sind auch so spät hier in NRW dieses Jahr. Also
ja, aber so, dass man sagt, irgendwie, es gibt so Monate wie noch, als ich mein Volontariat mal gemacht habe, da gab's wirklich Wochen, dass nichts passiert.
Ja gut, das gibt's ja in anderen Ländern schon auch. Ne? Italien zum Beispiel macht ja einfach dann kollektiv zu. Ich finde das ganz gut. Dann hast du wenigstens nicht dieses Zerstückelte. Dieses, der ist jetzt 3 Wochen, der ist 3 Wochen. Ich habe damals im Vertrieb schon gesagt, wenn wir die Zeit zusammenzählen, wo, ich will jetzt nicht sagen, Deutschland effektiv arbeitet, ich sage das nur an der Auftragslage, wo effektiv Entscheidungen getroffen worden sind, da blieb nicht allzu viel übrig.
Nee, das ist jetzt auch gerade wieder diese Zeit. Das geht ja schon im Mai los mit den ganzen Feiertagen.
Genau.
Dann kommen die Sommerferien, dann gehen die in Sommerferien, die noch keine Kinder, also oder kleine Kinder haben. Nee. Die kleine Kinder haben, genau, weil dann die Sommerferien kommen. Dann gehen alle anderen in Ferien und dann ist August und ist eigentlich auch schon wieder Weihnachten.
Ja, und im September gehen die in Urlaub, die schon
nicht
große
in den Herbst,
Kinder
genau.
Oder keine Kinder haben. Und dann ist schon, das
meinst
ist ja das Krasse.
Du, wenn wir das mal zusammenzählen würden, es bleibt nicht so viel. Ne?
Also damals im Vertrieb hatte ich 8 Mittwoche übers ganze Jahr, wo ich den Umsatz gemacht habe.
Ja, krass, ne?
Da habe ich damals schon gesagt, das sind nur die Tage, wo Entscheidungen getroffen wurden, budgetärer Art. Und nach dem, was ich die letzten Jahre mitbekommen habe.
Ja, verschiebt sich ein bisschen, aber im Kern ist es noch so. Ja.
Leider ja.
In 2 Monaten startet deine Tour.
Ja, tatsächlich.
Von heute aus gesehen. So
verrückt.
Ungefähr. Wir starten in Bochum mit der Time for Tacheles Tour. Bis hierhin sind schon einige Orte ausverkauft. Aber ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Aber du kennst mich ja. Ich fange ja damit auch dann erst an, mich darüber zu freuen, wenn es soweit ist. Davor gibt's ja noch so viele andere Freugründe.
Ja, aber freuen auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt in die Generalprobe und so. Ich merke schon, du willst nicht drüber reden, Frau Staudinger. Leicht gesagt, wir wollen über ein Tourprogramm reden, was es noch nicht gibt. Das ist bei Frau Staudinger immer so, ach ja, aber da gibt's ja noch viele andere Dinge.
Da gibt's noch viele andere Dinge. Nein, weil das einfach ein kreativer Prozess ist. Kann man ja vielleicht auch mal sagen, wir... Und ich im ersten Schritt mache diese kreative Arbeit alleine. Ich schreibe das Buch alleine, ich schreibe das Bühnenprogramm alleine. Und da aber bis dahin so viele andere kreative Sachen noch anstehen, ich brauche da wirklich mal so 2-3 Wochen am Stück, wo ich da mal so richtig eindive.
Ja, wirst du reindiven, auf jeden Fall.
Ich bin noch in anderen Dingen eingedeift. Aber alle, also bevor die Leute jetzt fragen, was machen wir eigentlich auf der Time for Tacheles Tour? Wir haben Spaß. Das kann ich euch sagen.
Wir haben Spaß und wir freuen uns dann auch. Ich werde ja nicht bei jedem Tourort dabei sein, aber bei vielen. Da werden wir uns alle sehen.
Ja, das ist ja überhaupt das Allerallerschönste.
Das ist das Allerschönste, das Live-Erlebnis. Ist ja auch wieder das, was uns allen gerade sehr, es ist ein bisschen viel an Events, finde ich so. Generell, jetzt mal abgesehen von unseren tollen Buchungen, die wir haben. Aber ich habe heute Morgen noch gesagt, ich habe das Gefühl, es gibt so einen Teil der Menschen in meinem Umfeld, beruflicher Natur, die sind nur noch auf Events. Und dann gibt es den anderen, die nur noch in Teams-Calls sitzen. Und es gibt so wenig dazwischen, weißt du? So wenig Zeit, um so mal Dinge umzusetzen. Ich finde auch da, das ist eine verrückte Entwicklung, aber eine schöne Entwicklung. Viele Live-Erlebnisse. Uns hat die Kim geschrieben, apropos geschrieben, an hallo@nicolestaudinger.de könnt ihr uns die Fälle senden. Die sichte nur ich, Nicole kennt die Fälle nicht. Ich lese mir die durch, schreibe euch zurück, dass die angekommen sind und dann hört die Nicole jetzt in den Podcast-Aufnahmen hier das erste Mal davon, macht sich Notizen und reagiert darauf vielleicht für den ein oder anderen Hörer oder Hörerin, die uns noch nicht kennen. Die Kim hat uns ein Feedback gegeben, beziehungsweise von Fällen berichtet, die sich selber aufgelöst haben. Warum Ansprechen manchmal schon die Lösung ist, schreibt sie. Liebe Nicole, liebe Angie, erst einmal vielen Dank für euren Podcast. Ich höre euch schon lange zu und freue mich über jede neue Folge. Ich mag eure Art, Dinge einzuordnen und dass ihr auch Unbequemes aussprecht. Letzte Woche war ich darauf und dran, meinen ersten Fall mit euch zu teilen. Inzwischen hat er sich geklärt. Ich schreibe euch trotzdem, weil ich glaube, dass er auch anderen Mut machen kann, Dinge anzusprechen, die einen beschäftigen. Zum Hintergrund, ich arbeite in einem Medienhaus und bin Teil einer Chefredaktion. Ich bin vor 3 Jahren mit Anfang 30 in diese Position gestartet, recht jung und mit damals noch wenig Führungserfahrung. Kürzlich hatten mein Chef, ein weiterer Kollege und ich, zusammen bilden wir das Führungsteam einer rund 40-köpfigen Redaktion, einen Strategieworkshop. Wir haben dort einen Pitch vorbereitet, den wir dem Vorstand vorstellen wollten. Für uns eine ziemlich große Sache. Irgendwann drehte sich mein Chef, zu dem ich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis habe, zu mir um und sagte, in dem Termin darfst du dann aber nicht emotional werden. Schön in der Rolle bleiben. Ich habe das erst einmal lächelnd weggewischt, aber der Satz hat an mir genagt und mir ein ganzes Wochenende Kopfzerbrechen bereitet. Weil es mich so beschäftigt hat, habe ich ihn in unserem nächsten Termin darauf angesprochen, mit Bedacht, ohne Vorwurf. Ich habe ihn gefragt, ob er das an einem aktuellen Beispiel festmacht oder ob er tatsächlich Sorge hat, dass ich vor dem Vorstand aus der Rolle fallen könnte. Seine Reaktion, große Augen und ein Lächeln. Er erklärte mir, dass er es eher scherzhaft gemeint hatte, als Anspielung auf meine Anfangszeit. Damals war es tatsächlich ein Entwicklungsthema, das ich mich in manchen Terminen von Kollegen leicht hatte anpieksen lassen. Heute sei das aus seiner Sicht gar nicht mehr so, deshalb habe er den Kommentar als Scherz verstanden. Ob das nun der ganze Hintergrund ist oder nicht, für mich ist es in einer absoluten Männerdomäne permanent Thema, wie ich auftrete und wahrgenommen werde. Als Frau gilt man schnell als emotional, sobald man entschieden für eine Sache einsteht. Deshalb wäre ich von mir aus nie auf die Idee gekommen, diesen Satz humorvoll zu verstehen. Umso froher bin ich, dass ich es angesprochen habe. Für mich war es eine gute Erinnerung daran, Dinge nicht zu lange mit sich selbst auszumachen. Und für künftige Situationen nehme ich zumindest mit, dass auch eine humorvolle Lesart möglich ist, selbst wenn es nicht die erste ist, die mir einfällt. Macht weiter so.
Wie schön. Wie schön, liebe Kim, und wie, was für ein tolles Beispiel. Und auf der anderen Seite finde ich es so krass, Angie, dieses zu emotional, das hören wir ja sehr häufig. Das scheint ja das absolute Ausschlusskriterium zu sein, um einen guten Job zu machen. Wie bescheuert ist das bitte?
Emotional zu sein?
Ja, das ist gerade so
in Männerdomänen. Aber Männer sind halt wenig emotional und deshalb ist das so ein Standard, der gesetzt wurde irgendwann einmal.
Genau, du bist zu emotional. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, du zeigst zu viele Ellenbogen, das ist gefährlich. Oder du bist zu, weiß ich nicht was. Aber zu emotional ist so die große rote Flagge, die über uns Frauen steht. Dabei ist es für mich ein absolutes USP, wenn einer emotional ist. Also emotional heißt für mich jetzt auch nicht, dass der bei jeder besten Gelegenheit anfängt zu heulen. Emotional ist für mich, diejenige ist erstmal all in. Die ist komplett, die legt alles auf den Tisch, was sie hat. Mhm. Das ist doch erstmal schön.
Mhm. Ja, ich hoffe auch für dich, liebe Kim, dass dein Chef das wirklich so gemeint hat und dass das keine Ausrede war mit dem Scherz.
Da wecken wir jetzt mal keine schlafenden Hunde.
Nein, aber es ist nur so, weil ich frage einfach, warum macht man zu sowas Scherze? Ich würde über sowas keine Scherze machen. Das ist kein Scherzfeld. Klar müssen wir keine schlafenden Hunde wecken. Ich will da auch keine. Ist ja damit jetzt fein und auch abgeschlossen. Aber sie schreibt ja am Ende ja trotzdem, ob das jetzt der wahre Grund war oder nicht. Das heißt, ein letztendlicher Ding darüber. Ich finde, das ist kein Scherz. Findest du das
Nein.
lustig?
Nein. Nein, aber ich kann über die wenigsten Witze von Männern im Business lachen. Das muss ich jetzt leider ehrlicherweise dazu sagen. Es ist manchmal wirklich eine andere Art von Humor, die da so, für mich ist es eher ein, im letzten Moment nochmal so einen Dämpfer verpassen, wie, das tut so gar nicht Not von dem
Pitch. Ja, vielleicht war es auch eher ein netter Hinweis, der nicht als solcher verpackt werden konnte und dass er es deshalb so gemacht hat. Aber es ist ja gar kein Schlimm. Also egal wie du es drehst, du machst einen super Job. Punkt.
Total. Deswegen abhaken und nach vorne gehen. Und mich hätte noch interessiert, was aus dem Pitch geworden ist. Aber das schreibst du
wahrscheinlich. Schreib uns mal, Kim. Die Mail ist ganz frisch. Die Mail ist wirklich schon aus dem Juni. Also schreib uns gerne. Uns schreibt noch die Nina. Wie sage ich, was ich brauche, ohne zu nerven? Hallo liebe Nicole, liebe Angie. Heute habe ich ein Thema, das auf den ersten Blick kleiner wirkt als mein letztes. Sie hat uns wohl schon mal geschrieben und sie hatte eine viel zu lange Mail geschrieben, schreibt sie. Sie sagt, es wirkt vielleicht kleiner, aber sie beschäftigt es im Arbeitsalltag sehr. Ich arbeite seit vielen Jahren als Assistenz im Bereich der Geschäftsführung, also seit über 20 Jahren, und habe zu meinem Chef ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis. Wir kennen uns schon lange, arbeiten eng zusammen und grundsätzlich funktioniert unsere Zusammenarbeit gut. Er war erst mein Kollege und ist seit gut 5 Jahren mein Vorgesetzter. Es gibt ein Thema, das mich zunehmend frustriert. Er vergisst häufig, mich bei relevanten Mails in CC zu setzen. Das klingt erstmal banal, ist es für mich aber nicht. Zum einen brauche ich viele dieser Informationen für meine Arbeit und Planung. Es geht um Terminanfragen, Antworten auf Anfragen, Absprachen oder den Überblick darüber, was bereits bearbeitet wurde und was nicht. Wenn mir Informationen fehlen, arbeite ich oft mit Lücken oder ich muss nachfragen. Der zweite Punkt beschäftigt mich aber fast noch mehr und vermutlich ist das mein eigentliches Thema. Wenn mein Chef mich nicht einbindet, binden mich andere oft automatisch auch weniger ein. Und dann entsteht bei mir ein Gefühl von, ich finde immer weniger statt. Das ehrlich anzusprechen fällt mir schwer, aber genau das ist es. Ich merke, wie mich das zunehmend beschäftigt. Vielleicht auch deshalb, weil sich die Arbeitswelt gerade verändert. KI entwickelt sich rasant und manchmal sitzt mir innerlich der Gedanke im Nacken, wird meine Rolle irgendwann weniger wichtig. Rational weiß ich, eine gute Assistenz ist mehr als Termine koordinieren und Informationen verwalten. Es geht um Mitdenken, Strukturen verstehen, Zusammenhänge erkennen, Kommunikation und Vertrauen. Und trotzdem treffen mich solche Situationen gerade mehr, als ich es von mir kenne. Ich habe das Thema bereits mehrfach angesprochen, mit kleinen Hinweisen, humorvoll im Gespräch, freundlich und ohne Vorwurf. Verändert hat sich wenig. Deshalb meine Frage an euch: Wie spricht man so etwas gut an, ohne vorwurfsvoll zu sein? Wie formuliert man Bedürfnisse klar, wenn die Beziehung gut ist und man niemanden auf die Nerven gehen möchte? Denn so empfinde ich mich, wenn ich ihn wiederholt darum bitte, ans CC zu denken. Und woran merke ich, geht es mir wirklich nur ums CC oder eigentlich um Sichtbarkeit, Zugehörigkeit und die Frage nach dem eigenen Platz? Vielen Dank für euren wunderbaren und inspirierenden Podcast, die vielen klugen Gedanken. Er hat mir schon viele wertvolle Impulse gegeben, sowohl im privaten als auch im beruflichen.
Und die Nina ist wieder das perfekte Beispiel dafür, wie toll das Aufschreiben des eigenen Falls ist.
Ja.
Da steckt ja alles drin. Was für ein Geschenk diese E-Mail ist. Und ich will nicht wissen, wie viele, insbesondere Assistentinnen, jetzt da sitzen und nickend zuhören.
Nicht nur Assistentinnen.
Liebe Nina, das ist so toll von dir. Da steckt alles drin. Du beantwortest dir alles ganz alleine. Und dein Betreff, wie sage ich, was ich brauche, ohne zu nerven, ist deine Frage an den Chef. Sie gibt sich die gesamte Antwort selbst. Mir gefällt vor allem gut die Formulierung, wenn er mich ausschließt, schließen mich andere auch aus oder nicht mit ein. So hätte ich es jetzt für mich übersetzt.
Das kannst du ja auch. Und das führt bis hin zum Gedanken, ich werde ersetzt durch die KI.
Liebe Führungskräfte, spitzt eure Ohren, wohin das führt. Wohin das mit dem Selbstbild führt für eure Leute und mit der Leistungsbereitschaft, mit der Produktivität, mit der Motivation, mit allem. Diese E-Mail eigentlich, also die ist so wichtig für uns alle gesellschaftlich, großartig. Du kannst das genauso per E-Mail schreiben. Ja. Wenn du es persönlich versucht hast.
Ja, und das CC, um dir das vielleicht zu spiegeln, ist gar nichts Kleines. Ich kenne das umgekehrt aus meiner Sicht als quasi, ich habe 3 Teams. Und mein größtes Credo ist, ich habe sowieso schon sehr viele E-Mails. Da gibt es keinen zu viel. Ich brauche alle Informationen, gerade weil es 3 Teams sind. Setze mich überall in CC, weil alles, was ich auf einem Auge lese, habe ich gelesen. Es kommt ganz oft genau zu solchen Situationen für mich, wo ich nicht genug Informationen habe, Entscheidungen treffen muss. Und es ist ein Moment von, für wen ist das alles hier eigentlich relevant, des CC-Setzens. Und ganz oft fliege ich raus. Aus Verteilern. Das ist ganz interessant, weil die Leute immer denken, ja, das ist ja zu viel oder so. Das ist das umgekehrte Bild, aber es ist für mich genauso nervig. Hab jetzt nicht diese Gedanken von, oh Gott, warum ist das so? Aber es ist für den Arbeitsablauf verrückt und es ist alles andere als klein.
Ja, absolut.
Liebe Nina, das ist ein wesentlicher Punkt, der gerade dich nicht gut arbeiten lässt und das heißt, du hast nicht alles, was du brauchst.
Entweder machst du es nochmal persönlich und gehst hin und sagst, lieber Chef, um meine Rolle als Assistentin gut auszufüllen, muss ich in CC stehen. Ich hätte gedacht, ich habe das schon 3-mal gesagt, aber ich falle immer wieder raus. Dadurch, dass ich immer wieder rausfalle, ergibt sich in meinem Kopf ein Bild. Und dieses Bild ist auch von Angst geprägt. Inwieweit ist meine Arbeitskraft hier eigentlich noch gewollt? Weil meine Rolle als Assistentin ist weit mehr, als nur Termine zu organisieren. Sie wissen das, ich weiß das. Wie muss ich kommunizieren, dass ich in CC stehen will, ohne zu nerven und damit es bei Ihnen ankommt?
Ja.
Großartig, liebe
halt
Nina.
Halt uns da nochmal auf dem Laufenden, wie du da rangegangen bist. Und mach dir keine Gedanken erst einmal, also keine Angstspirale, weil noch sind wir ja da, noch hilft uns vieles. Beschäftige dich mit der KI unbedingt. Das wäre noch so eine Sache. Auch da schließen sich ja viele aus und haben lediglich Angst davor. Aber die mit der KI jetzt lernen, richtig umzugehen, sind die Heroes, weil wir werden immer Mensch und KI, zumindest für die meisten Bereiche, in Kombination brauchen. Uns hat die Freya geschrieben, also Freya. Sie hat sich gewünscht, Freya zu heißen. Ich habe das eben schon lustigerweise gesagt. Wir Wir verändern ja immer eure Namen, natürlich oftmals auch auf expliziten Wunsch, oder dann behalten wir ihn, wenn ihr sagt, nein, 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 sagt unbedingt, wie ich heiße. Schreibt uns gerne dazu, wie ihr heißen möchtet. Ich finde, das ist eigentlich nochmal eine sehr lustige, weil da muss ich auch niemanden nach Frauennamen fragen, weil manchmal denke ich, ich komme immer nur auf die gleichen. Aber uns hat jetzt die Freya geschrieben. Liebe Nicole, liebe Angie, der Betreff ist, Nicole, Ghosting am Arbeitsplatz. Outlook zeigt grün. Liebe Nicole, liebe Angie, zum ersten einmal danke, dass es euch gibt. In den letzten Jahren konnte ich unglaublich viel aus deinen Büchern, Nicole, sowie aus dem Podcast zusammen mit Angie mitnehmen. Ich lese gerade Time for Tacheles und bin aktuell beim Thema Ghosting am Arbeitsplatz. Dabei kam mir eine aktuelle Situation im Büro in den Sinn und auch das Thema separater Frauengruppen mit dem Motto, wir müssen einander unterstützen. Kehre diesen Frauen nie den Rücken zu, das Messer steckt schneller in deinen Innereien, als du denkst. Ich bin seit 16 Jahren 29 Jahre alt und arbeite seit über einem Jahr als Leitung in einer Kommunikationsabteilung. In meiner Branche und vor allem in unserem Unternehmen liegt der Männeranteil bei rund 95%. Ehrlich gesagt stört mich das nicht sonderlich. Ich komme sehr gut mit der Chefetage und den Arbeitskollegen aus, und wenn sich mal jemand einen Spruch leistet, muss er einfach das Echo vertragen. Das funktioniert und muss hier auch nicht weiter ausgeführt werden. Vor einem Monat musste ich leider einer Mitarbeiterin kündigen. Natürlich fand ich das nicht schön. Du musst jemandem sagen, dass er gehen muss, und zerstörst in diesem Moment nicht nur das Arbeitsverhältnis, sondern auch das Ego und die Selbstwahrnehmung einer Person. Es war natürlich zu erwarten, dass a. der Kündigungsgrund nicht verstanden wird und b. das Flurtelefon aktiviert wird. Die gekündigte Person war zuerst ein paar Tage krank und erschien danach wieder zur Arbeit. Gefrustet, stichelig und wie schon vor der Kündigung ist sie zwar im Büro, aber irgendwie auch nicht wirklich da. Leider ist nicht klar, woran sie arbeitet. Sie zieht sich in andere Räumlichkeiten zurück. Als ich ihr vor ein paar Tagen einen Auftrag gab, wir diesen fast eine Stunde besprochen hatten und 3 Tage später per Mail zahlreiche Rückfragen kamen, war mir leider wieder klar, warum wir ihr gekündigt haben. Sie sollte Arbeit abnehmen, im Team präsent sein und sich einbringen. Stattdessen generiert sie zusätzliche Arbeit. Sie macht Überstunden, aber man weiß nie genau, woran sie gearbeitet hat. Sie ist da, aber irgendwie eben doch nicht. Kann man das auch als Ghosting am Arbeitsplatz bezeichnen? Fragezeichen. Die Situation ist anstrengend und ich frage mich, wie ich in den nächsten 8 Wochen damit umgehen soll. Hinzu kommt, dass die Frauengruppe polarisiert und es natürlich nicht toll findet, dass bald eine Person fehlt. Jetzt habe ich es erst verstanden. Sie beschreibt den Anteil der Frauen als Frauengruppe, richtig? Ja, mir ist bewusst, dass man als Führungskraft auch mit solchen Situationen umgehen muss. Trotzdem nimmt mich alles sehr mit. Es saugt viel Energie aus mir heraus. Eine Freistellung habe ich mit meinen Vorgesetzten noch nicht besprochen. Aktuell ist das schwierig, weil es noch Aufgaben gibt, die sie erledigen muss und ich das nicht auch noch übernehmen kann. Ein Gespräch mit ihr habe ich bereits versucht zu führen. Ich zitiere dazu den Sänger Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Der Frauengruppe gehe ich aus dem Weg. Wenn Fragen aufkommen, habe ich mir 3 Sätze zurechtgelegt. Eine Kündigung kommt nicht einfach nur so. Es gab einige Gespräche hinzu, kamen weitere Gespräche mit der Bereichsleitung. Okay, sie muss sich der Frauengruppe gegenüber auch rechtfertigen,
warum dass sie gekündigt hat.
Entschuldigung für die Zwischentöne hier gerade, aber jetzt verstehe ich erst beim dritten Mal durchlesen.
Oder sie glaubt, sich rechtfertigen zu müssen.
Ja. Mhm. Nein, was will ich? Urlaub? Ein neues Teammitglied? Peace and love. Wäre schön, aber ist aktuell nicht möglich. Wie gehe ich mit dieser Situation am besten um? Und die liebe Freya, die hat uns vor ein paar Wochen geschrieben, aber der Fall ist noch einigermaßen aktuell.
Boah. Mich würde interessieren, das kann ich da sehr schwer rauslesen, ob dieses Empfinden, sich dieser Frauengruppe rechtfertigen zu müssen, ob das gefühlt ist oder ob das wirklich so ist. Vom Gefühl her, liebe Freya, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du Führungsmitglied. Du bist da die Chefin in dieser Runde.
Ja.
Und ich würde.
Ich muss das nochmal kurz zurücklesen wegen dieser Frauengruppe. Sie schreibt am Anfang: Dabei kam mir eine aktuelle Situation im Büro in den Sinn und auch das Thema separater Frauengruppen mit dem Motto, wir müssen einander unterstützen. Kehre diesen Frauen nie den Rücken zu, das Messer steckt schneller in deinen Innereien, als du denkst.
Das ist halt auch ein krasses Bild, ne, was sie da so hat.
Ich kam da auch erstmal gar nicht mit parat. Ich kann es bis jetzt nicht so eindeutig zuordnen.
Ich auch nicht, ob sich das jetzt auf die berufliche Frauengruppe bezieht oder auf eine private Frauengruppe oder ihr grundsätzliches Bild. Als Führungskraft, glaube ich, muss es ein Hauptcredo geben, und das ist, nimm nichts persönlich.
das glaube ich, ohne dieses Credo kommst du als Führungskraft nicht weit. Und wenn du das tief verinnerlicht hast, hast du auch nicht mehr das Gefühl, dass du dich rechtfertigen müsstest bei den anderen Kolleginnen, dass die jetzt gekündigt wurde. Und es zeigt leider auch, wenn sowas ist, so ein Teammitglied, die sich dann wirklich zurückzieht und so weiter, manchmal ist eine Freistellung da schon das Richtige, ne?
Definitiv.
Raus. Also so hart das klingt, aber...
Also und diese Sache mit, ich kann die Aufgabe nicht auch noch übernehmen. Ja. Weißt du, die Zeit, die du damit verbringst, Freya, dich damit zu beschäftigen,
ja,
kannst du dafür getrost einsetzen, weil aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, weg.
Also ist das so. Es hört sich ein bisschen hart an, ja, aber diese Kollegin hat ja nicht wirklich viel dafür getan, wenn man dem jetzt so komplett Glauben schenkt, was wir tun, weil diese Situationen sind ja Klassiker, leider so, ne? Wenn jemand schon aufgegeben hat, hat der aufgegeben. Du wirst den nicht zurückholen. Es sei denn, jemand kündigt von selbst und sagt, mach dir aber keine Sorgen, ich bin bis zum letzten Tag hier mit voller Aktivität, vollem Wohlwollen. Das ist sie nicht, stellt sie frei.
Zumal sie ja auch ganz explizit schreibt, sie weiß gar nicht, woran die Kollegin da arbeitet, wenn sie sich zurückzieht ins Büro. Das heißt,
ja, und wenn,
weiß
die
ja
Aufgabe,
gar nichts.
Wenn du eine Aufgabe so oft durchsprechen musst und moderieren musst, ist das die Zeit, in der du die selber machen kannst.
Ja, richtig.
Und damit holst du dir ein Stück Seelenfrieden zurück. Und noch ein weiterer Punkt, du kannst, wie du schreibst, schon Zeit darin investieren, ein neues Teammitglied zu gewinnen.
Und Urlaub zu suchen.
Innerer Peace and Love und dich auf deinen Urlaub zu freuen. Wirklich, Seelenfrieden ist manchmal
das höchste Gut. Höchste nicht nur
Gut.
Manchmal, das möchte ich sogar sagen. Je älter wir werden, jetzt ist sie ja schon seit ein paar Jahren 29, also ist auch nicht mehr so ganz jung.
Ich musste rechnen, wie alt sie überhaupt ist.
Das haben wir 45. In dieser Woche auch wieder festgestellt. Der eigene Seelenfrieden ist mit Geld nicht aufzuwiegen.
Ja, und wegen einer Kündigung musst du dich als Führungskraft gar nicht rechtfertigen vor den Mitarbeitenden. Nicht wegen einer Einzelnen. Es ist jetzt anders, wenn Massenentlassungen
ja,
da sind. Ne? Dann habt ihr eine andere Aufgabe. Aber das Flurtelefon, das wird es immer geben. Da machst du auch nichts. Das wirst du nicht verändern können. Getuschel wird es immer geben von der Frauengruppe.
Vielen Dank.
Das war's.
Wir danken euch fürs Zuhören. Auf bald.
Tschüss.